Ranghöchster Soldat, truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten der Streitkräfte und höchster militärischer Repräsentant. Als Generalinspekteur muss General Carsten Breuer vor allem die Waage halten zwischen was braucht die Truppe und was muss die Bundeswehr für Deutschland leisten können. Und genau darüber reden wir heute mit ihm. Und deswegen darf ich jetzt sagen, herzlich willkommen bei Nachgefragt, Herr General.
Vielen Dank, Frau Hauptmann-Wotzen. Freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Sicherheitslage?
Nun, sie ist sehr volatil. Ich glaube, das sieht jeder von uns, der abends Nachrichten schaut. Ich habe es in diesem Jahr erleben dürfen. Ich war auf Einladung meines ukrainischen Counterparts von General Saluschny in Kiew und habe selbst erlebt, welchen doch heroischen Kampf die Ukrainer, und zwar die Soldatinnen und Soldaten, aber auch die Bevölkerung dort in der Ukraine kämpfen. Wir sehen die Angriffe der Hamas auf Israel. Wirklich furchtbare Bilder, aber noch schlimmer sind die Menschen, die dort sterben. Also Situationen, die wir im Laufe des Jahres gesehen haben. Und wenn Sie so wollen, dann kommt obendrauf noch eine Evakuierungsoperation aus dem Sudan. Also auch eine Fragilität in der Region. Ich glaube, wir müssen im Moment auf viele, viele Schauplätze blicken, um überhaupt ein Gesamtbild zu bekommen.
Gleichzeitig bereiten wir uns intern innerhalb der Bundeswehr immer weiter auf Landes- und Bündnisverteidigung vor. Wie vorbereitet sind wir denn für diesen Kernauftrag von uns?
Nun, das ist auch genau richtig, dass wir das tun, dass wir uns wieder auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung vorbereiten. Denn eins ist klar, Putin hat mit seinem Angriff gegen die Ukraine auch ein Zeichen weiter nach außen gesetzt, in Richtung Europa gesetzt. Er rüstet massiv auf und er hat vor allen Dingen eine Rhetorik gewählt, die sich auch gegen das übrige Europa richtet und nicht nur gegen die Ukraine. Dem müssen wir etwas entgegensetzen und deshalb ist es genau richtig, dass wir uns wieder auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung fokussieren. Wie gut vorbereitet sind wir? Wenn wir heute kämpfen müssten, würden wir das tun. Wir müssen uns aber auf jeden Fall besser vorbereiten. Und zwar innerhalb der Streitkräfte, aber auch in der Gesellschaft.
Innerhalb der Streitkräfte heißt vor allem kriegstüchtig werden. Wann sind wir denn kriegstüchtig? Beziehungsweise was bedeutet überhaupt kriegstüchtig sein?
Also ich glaube, die Frage zu stellen, wann sind wir kriegstüchtig, das wird schwierig zu beantworten. Das wird schwierig, einmal inhaltlich schwer zu beantworten. Auf der anderen Seite ist es gar nicht für mich die Frage, denn es wird uns von außen vorgegeben, wann wir kriegstüchtig sein müssen. Und das heißt für mich eigentlich so schnell wie möglich. In Kriegstüchtigkeit stecken verschiedene Bereiche mit drin. Es ist zum einen die materielle Einsatzbereitschaft, es ist die personelle Einsatzbereitschaft, es ist aber auch die Mentalität, die mit dazu kommt. Und ich glaube, an allen drei Fronten müssen wir arbeiten, in allen drei Bereichen müssen wir hinein investieren. Und erst dann, wenn diese drei Bereiche zusammenkommen, dann können wir auch sagen, wir sind kriegstüchtig.
Jetzt haben Sie vor allem aber auch die Gesellschaft immer wieder mit angesprochen gerade. Haben Sie vielleicht konkrete Beispiele, was die Gesellschaft tun kann, tun sollte?
Wir haben uns über Jahre hinweg in Deutschland, in der Gesellschaft eigentlich immer wieder zurückgelehnt. Wir haben uns auf andere verlassen, wir haben andere für uns die Kohlen aus dem Feuer holen lassen. Und das hat auch in der Gesellschaft zu einer Mentalität geführt, die vielleicht sich nur darauf konzentriert hat, dass man nach außen schaute, ohne auf sich selbst zu blicken. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Wir müssen selbst uns wieder überlegen, was wir dazu beitragen können, dass unser Land verteidigt werden kann. Und dazu gehört für mich eben auch, dass wir in vielen Bereichen auch in der Gesellschaft einen Mentalitätswechsel machen. Wir können es ganz konkret machen. Wir werden in der Zukunft, auch schon im nächsten Jahr, werden wir wieder Militärkolonnen auf den Autobahnen sehen. Wir werden wieder mehr Fluglärm haben. Wir werden sicherlich anders in Bauvorhaben wieder mit einsteigen müssen. All das wird Bevölkerung betreffen. All das wird die Gesellschaft betreffen. Und jetzt muss sich jeder überlegen, wie er damit umgeht. Ich kann nur dazu raten, wenn man eine Militärkolonne auf der Autobahn sieht, genau darüber nachzudenken, was es mit uns macht. Und auch diese Kolonne auf der Autobahn macht uns kriegstüchtig und macht eine Gesellschaft wehrhaft.
Jetzt könnten Ihnen ja Kritiker gerade bei Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit und Wehrhaftigkeit vorwerfen, dass wir innerhalb der Bundeswehr das Interesse verfolgen, die Gesellschaft zu militarisieren. Was ist denn da dran, beziehungsweise was entgegnen Sie solchen Kritikern?
Also zunächst mal steckt in Kriegstüchtigkeit keine Militarisierung drin. Die Militarisierung, die uns eingeredet wird, kommt von außen mit dazu. Ein Angriffskrieg, der gegen ein souveränes Land in Europa geführt wird, das ist eine Militarisierung. Und insofern müssen wir darauf schauen, wie wir dem etwas entgegensetzen können. Und dem entgegenzusetzen und entgegenzutreten und zu sagen, wir sind wieder verteidigungsfähig, wir können uns als Gesellschaft mit den Streitkräften, wir können uns in Deutschland wieder verteidigen. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Militarisierung zu tun.
Gleichzeitig hat uns die Aussetzung der Wehrpflicht vor allem aber auch einen Personalmangel beschert, an dem wir heute noch kranken. Wie lösen wir denn dieses Problem?
Der demografische Wandel, der heutzutage in aller Munde ist und den wir auch überall erleben, Fachkräftemangel als Stichwort, macht auch vor der Bundeswehr nicht Halt. Es nur damit zu begründen, dass wir keine Wehrpflicht mehr haben, springt aus meiner Sicht zu kurz. Wir haben über Jahre hinweg es eigentlich ganz gut geschafft, Personal für die Bundeswehr zu rekrutieren, Menschen zu werben, die dann auch mit ihrem ganzen Engagement sich für die Truppe bereitgestellt haben und Deutschland dann auch verteidigt haben. Ich glaube, das muss auch weiterhin so gelten und muss auch weiterhin so sein. Trotzdem dürfen wir die Augen nicht verschließen. Wir müssen in Konzepte hineinschauen, wo wir zunächst einmal wirklich schauen, was brauchen wir und wen brauchen wir innerhalb der Streitkräfte und welche Aufgabe muss auch wirklich militärisch wahrgenommen werden, mit viel Ausbildung, die dahinter steckt, oder welche Aufgabe kann auch zivil wahrgenommen werden müssen. Das ist ein Punkt, über den wir jetzt gerade nachdenken und den wir jetzt auch verändern müssen. Andere Punkte sind aber auch, dass wir hineinschauen, inwieweit wir grundsätzlich auf weniger Personal bei einem Fähigkeitserhalt auch blicken können, also wo wir eine Aufgabe mit weniger Personal dann auch durchführen können. Wir haben im Moment eine Taskforce Personal mit eingesetzt. Diese Taskforce Personal wird bis zum Ende des Jahres ihre Ergebnisse vorlegen. Und das, was ich jetzt aus der Taskforce schon gehört habe, bringt uns das einen deutlichen Schritt nach vorne.
Hieße aber konkreter wahrscheinlich eher da verschlanken, wo es möglich ist und nicht selbe Belastung auf viel, viel weniger Personal, bevor wir jetzt hier Panik schüren.
Nein, das heißt auf jeden Fall, dass wir verschlanken, dass wir Prozesse verschlanken, dass wir Strukturen verschlanken, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich tun müssen. Es heißt aber auch, dass wir es in einer Balance wahrnehmen müssen, in einer Balance zwischen zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Soldatinnen und Soldaten, auf der anderen Seite aber auch in einer Balance zwischen den Streitkräften und der Zivilgesellschaft.
Sie als Generalinspekteur treibt ja vor allem aber auch die Frage nach dem Krieg der Zukunft derzeit um. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
Das klingt ja so ein bisschen wie Science Fiction, wenn man diesen Begriff Krieg der Zukunft nimmt. Ich glaube, es ist erforderlich, dass wir wirklich weit nach vorne schauen, dass wir uns nicht nur überlegen, was passiert jetzt gerade hier und was muss ich nächste Woche können, sondern ich muss auch darauf schauen, was müssen wir in 5 Jahren können, was müssen wir in 10, in 15 oder in 20 Jahren können. Denn wenn wir die Bundeswehr der Zukunft jetzt aufbauen, wenn wir sie strukturieren, wenn wir mit neuen Strukturen uns auf das vorbereiten müssen, was in Zukunft auf uns zukommen wird, dann müssen wir genau in diese Entwicklung auch mit hineinblicken. Und diese Entwicklungen in der Zukunft sind natürlich Technologiesprünge, sind aber auch ganz andere sicherheitspolitische Gegebenheiten. Und genau darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen agil sein, wir müssen flexibel sein und müssen das in unsere Streitkräfte mit hineinbringen.
Auf welche Szenarien muss sich die Bundeswehr denn konkret vorbereiten jetzt zukünftig?
Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir uns eigentlich gar nicht richtig vorbereiten können. Das, was auf uns zukommen wird, können wir nicht vorhersagen. Sicherheitspolitisch ist es sehr volatil. Sicherheitspolitisch wissen wir nicht, was um die nächste Ecke herumkommt. Aber auf genau das müssen wir vorbereitet sein. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung vorbereiten, dann bedeutet das vor allen Dingen auch, dass wir neue Strukturen schaffen müssen, auch in der Bundeswehr. Denn bislang haben wir uns über Jahre hinweg immer nur auf internationales Krisenmanagement vorbereitet und auch strukturiert. Das war auch in der Zeit genau richtig. Nur jetzt haben wir eine grundlegende andere sicherheitspolitische Lage. Und auf diese Lage müssen wir reagieren. Das haben wir jetzt gemacht mit vielen Dokumenten, die jetzt geschrieben worden sind. Und das machen wir im nächsten Jahr auch damit, dass wir eine neue Struktur für die Bundeswehr haben werden.
Was muss denn konkret jetzt von Seiten aus der Bundeswehr noch erfolgen?
Wir müssen wirklich konkret darauf achten, dass wir die Streitkräfte sehr konsequent, so wie ich es gerade gesagt habe, auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung ausrichten. Das heißt, wir müssen agil und flexibel sein. Wir sagen immer dazu, one single set of forces, also wir müssen eine oder Streitkräfte haben, die aus einem heraus alle Anforderungen dann auch erfüllen können. Das sicherheitspolitische Umfeld, die Szenare, die auf uns zukommen können, die lassen uns keine Wahl dazu. Und deswegen geht es darum, genau in dieser Flexibilität uns auch aufzustellen.
Können wir das jetzt schon? Sind wir schon konkret in der Lage, so flexibel zu sein, so zu agieren?
Nun, wenn wir jetzt Deutschland verteidigen müssten, dann könnten wir das. Es wäre ein All-in. Wir würden das tun, was wir jetzt können. Wenn Sie danach fragen, können wir es schon richtig gut? Dann würde ich sagen, nee, so richtig gut können wir das doch nicht. Und genau darum geht es. Mit neuen Strukturen, mit mehr Personal, aber auf jeden Fall auch mit einer Ausrüstung, die genau einen solchen Kampf dann auch ermöglicht. Und da müssen wir gucken, welche Technologien stehen uns zukünftig gegenüber und wie reagieren wir auch darauf.
Kann sich die Bundeswehr denn überhaupt auf solche Szenarien zukünftig selber vorbereiten? Und welche Rolle spielen dabei unsere Bündnispartner?
Nun, das selber vorbereiten, natürlich können wir uns aus den Streitkräften heraus oder darauf vorbereiten, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, wo entwickle ich den größten Effekt? Und ich glaube, da müssen wir in zwei Bereiche reinschauen. Auf der einen Seite, ohne unsere Bündnispartner geht überhaupt nichts, ohne die Allianz, ohne die NATO geht überhaupt nichts. Wir sind Teil der Allianz, wir tragen zur Allianz bei mit den Fähigkeiten, die wir in der Bundeswehr haben. Aber umgekehrt profitieren wir als Deutschland auch enorm davon, dass wir in der Allianz sind. Wir profitieren enorm von unseren Bündnispartnern. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich, der aber auch mit dazu gehört, ob wir es alleine können, ist der, dass wir die gesellschaftliche Unterstützung aus Deutschland heraus brauchen. Und zwar ganz konkret, wo sind wirklich Leistungen, Dienstleistungen, die wir aus den Streitkräften nicht erbringen können, Transportleistungen und Ähnliches mehr, wo kommt das ganz konkret aus der Gesellschaft, aus der Industrie, aus der Wirtschaft zu uns mit dazu und trägt damit zur Verteidigungsfähigkeit bei und wo können wir es alleine und erst aus diesem Zusammenschluss, sowohl Bündnis als auch Gesellschaft zusammen mit den Streitkräften, erst daraus wird ein Fundament, ein tragfähiges Fundament, mit dem wir dann auch eine Verteidigung für Deutschland dann wirklich machen können.
Ein Teil des Fundamentes ist es ja jetzt schon, die NATO-Ostflanke zu unterstützen. Das soll passieren mit der Ständigen Brigade in Litauen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, welche Rolle die spielen wird? Beziehungsweise vor allem auch, können wir die Roadmap, die uns versprochen worden ist, einhalten?
Also die Roadmap habe ich jetzt gerade gesehen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Sie liegt da, wir können das. Die Roadmap gibt eigentlich einen konkreten Plan über die nächsten Jahre, vor allen Dingen aber über das Jahr 2024 und 2025 vor. Der Verteidigungsminister wird mit seinem litauischen Amtskollegen jetzt diese Roadmap unterzeichnen. Und dann haben wir sowohl für die litauischen Streitkräfte als auch für uns in der Bundeswehr eine klare Wegmarke, eine klare rechte und linke Grenze, in der wir dann die Brigade auch aufbauen können. Wird das morgen passieren? Nee, wird es nicht. Es ist auch gar nicht erforderlich, dass das morgen passiert, denn das, was wir zurzeit operativ können müssen, also die Verpflichtungen, die wir gegenüber der NATO eingegangen sind, diese Verpflichtungen erfüllen wir sowohl mit der EFA-Brigade als auch mit der EFP Battle Group. Das heißt, das Operative ist gesetzt. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die neue Brigade möglichst nachhaltig aufstellen. Und das heißt vor allen Dingen wirklich so, dass wir Personal gewinnen für die Brigade, was auch zukünftig dann dort mit da sein wird. Und das geht über Attraktivität und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
Einige Fragen, die sich tatsächlich Soldatinnen und Soldaten stellen und die wiederum haben sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen gestellt. Bleibt die Brigade in Litauen eine freiwillige Angelegenheit und vor allem, welche Anreize werden zukünftig für Soldatinnen und Soldaten geschaffen?
Also ich hoffe, dass wir genau diese Fragen irgendwann nicht mehr stellen, dass wir also nicht danach fragen, warum soll ich eigentlich nach Litauen, sondern dass wir, wenn wir die Anreize oder besser gesagt die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie attraktiv sind. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir deutsche Schulen auch in Litauen haben, dass wir Kindergärten haben, dass wir Arbeitsmöglichkeiten für mit umgezogene Partnerinnen und Partner haben, dass wir Wohnmöglichkeiten sowohl on-post, also innerhalb einer Kaserne, aber darüber hinaus auch genügend Wohnmöglichkeiten für die Familien in zwei Großstädten dann noch haben. Bis hin zur Pendelei, dass man auch das Pendeln vernünftig gestalten kann. All das sind für mich Faktoren, die zur Attraktivität beitragen, sodass am Ende dann hoffentlich wirklich die Frage nicht mehr gestellt wird, warum soll ich nach Litauen, sondern bei diesen Rahmenbedingungen, warum soll ich eigentlich aus Litauen wieder weggehen.
Jetzt haben wir viel über Landes- und Bündnisverteidigung gesprochen. Wir haben aber ganz am Anfang tatsächlich darüber gesprochen, dass internationales Krisenmanagement nicht wegfallen wird. Und ja, jetzt haben Sie mit mir leider jemanden aus der Generation Einsatz erwischt. Deswegen stellt sich die Frage natürlich, und da kommen Sie auch nicht drum rum, wie geht es damit zukünftig weiter?
Ja, also die Fokussierung, die klare Strukturierung auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung wird uns von außen vorgegeben. Da beißt die Maus auch keinen Faden dran ab. Trotzdem leben wir ja weiterhin in einer internationalen Gemeinschaft. Und trotzdem wird es auch weiterhin so sein, dass die Herausforderungen, die wir über die letzten Jahre gehabt haben, in unserem internationalen Engagement auch gesehen haben, dass die auch weiterhin da sein werden. Das heißt, Streitkräfte müssen jetzt so aufgestellt werden, dass auch internationales Krisenmanagement möglich sein wird. Und damit werden wir uns auch weiter engagieren. Das heißt, wir brauchen Streitkräfte, noch einmal, Single Set of Forces, mit denen wir sowohl die Aufgaben in der Landes- und Bündnisverteidigung können. Auf der anderen Seite aber auch Streitkräfte, die internationales Krisenmanagement können. Und ich glaube, das schließt sich gar nicht so sehr aus. Ich glaube, wir kriegen das beides sehr, sehr gut hin.
Jetzt haben wir vorhin, als wir über gesellschaftliche Faktoren gesprochen haben, haben wir vor allem darüber gesprochen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger darauf einstellen könnten, sollten, müssten, auf Kolonnen, auf den Autobahnen, auf Fluglärm etc. Jetzt steht uns das ja nächstes Jahr genauso bevor, und zwar mit Quadriga 2024. Können Sie vielleicht ein bisschen was zur Übung erzählen und was in Deutschland auf uns zukommt?
Ja, also Quadriga 24 ist eine Übung, ist eigentlich die größte Übung deutscher Landstreitkräfte, die wir seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hier auch erleben. Sie wird eingebettet sein in eine NATO-Übung. Zum einen wird die territoriale Verteidigung geübt werden. Zum anderen haben wir eine Luftwaffenübung mit dabei, eine Heeresübung, sodass wir das dann auch immer wieder zusammenführen können und das auch immer wieder mit Bündnispartnern üben. Das, was wahrscheinlich die Bevölkerung am meisten sehen wird, was jeder von uns erleben wird, werden Kolonnen sein auf den Autobahnen, denn Deutschland ist eine Drehscheibe. Deutschland ist eine Drehscheibe für internationale Kräfte, die an die NATO-Ostflanke, die ins Baltikum oder auch an die Südflanke dann verlegen werden. Das wird durch Deutschland hindurch passieren. Und das ist so das Hauptsächliche, was, glaube ich, die Bevölkerung betreffen wird.
Kritiker könnten ja jetzt vorwerfen, dass wir damit in Richtung Osten eskalieren.
Nun, ich glaube nicht, dass es eine Eskalation in Richtung Osten ist, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Es ist eine Eskalation im Osten von Russland ausgehend, wo wir jetzt etwas entgegensetzen. Und ich glaube, es tut jedem gut, sowohl national als auch international, genau das zu üben, dass man im Falle eines Angriffs dann noch etwas dagegen setzen kann.
Welches Statement möchten wir damit also ganz konkret setzen?
Wir sind vorbereitet. Wir stehen im Schulterschluss mit der NATO. Wir stehen im Schulterschluss mit unseren Alliierten. Und ein Angriff auf einen Partner im Bündnisgebiet ist auf jeden Fall ein Angriff für alle Partner.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank, Frau Hauptmann-Watzen. Danke Ihnen.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für das Interesse an der heutigen Folge und gerne bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen, zum Beispiel zur Ständigen Brigade in Litauen, finden Sie auf bundeswehr.de. Ansonsten schauen Sie sich auch gerne weitere Folgen auf diesem YouTube-Kanal an.